Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch in diesem Jahr wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich schrumpfen, anstatt leicht zu wachsen, wie bislang erwartet. Das zeigt die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Habeck hat sie heute vorgestellt. Danach wird mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2% gerechnet, das zweite Minus in Folge. Für Habeck und die gesamte Ampelregierung ein neuer Dämpfer. Erst im kommenden Jahr soll es wieder ein Plus geben.
So hatte sich das der Wirtschaftsminister sicherlich nicht vorgestellt. Wieder mal eine Herbstprognose, wieder mit keinen guten Nachrichten. Der Aufschwung verschiebt sich, sagt Habeck, und übt sich dann doch in Optimismus und zückt sein Lieblingsutensil.
Keine Pressekonferenz ohne die Grafik, ich zeige es noch einmal.
Die Inflation, hier die rote Linie, sei das Biest, das die Menschen ärmer gemacht habe. Doch das sei jetzt vorbei, auch wegen steigender Löhne.
Hier wieder haben die Menschen netto mehr Geld. Das heißt also, in den letzten 3, 4 Quartalen sind die Menschen wieder wohlhabender geworden.
Die größte Herausforderung sieht Habeck jetzt bei strukturellen Problemen. Zu wenig Fachkräfte, zu viel Bürokratie. Eine schwache Wirtschaft bedeutet auch weniger Einnahmen für den Haushalt. Schon gibt's neue Diskussionen über die Schuldenbremse. Der Finanzminister will davon bekanntlich nichts wissen. Er will die Angebotsseite der Wirtschaft stärken.
Diese Kursunsicherheit, die sich auch in der Diskussion der Koalition ausdrückt, das ist sicherlich ein zusätzlicher Belastungsfaktor.
Auch die Industrie fordert Klarheit und die zügige Umsetzung der Wachstumsinitiative der Regierung.
Wenn ich keine Verlässlichkeit habe, gibt es Unsicherheit und Investitionen werden woanders stattfinden. Und ja, wir haben in einzelnen Fragen nach wie vor noch nicht die Entscheidungen, die wir benötigen, um wirklich in Investitionen zu gehen.
Habeck erklärt heute, man werde sich aus der Wirtschaftsschwäche herausarbeiten. Es ist ein Versprechen, an dem er sich auch bei der nächsten Prognose messen lassen muss.
Noch lässt die erhoffte Trendwende aber auf sich warten. Minister Habeck betonte, dass es weiterhin einen starken Mittelstand gäbe. Die vielen Familienunternehmen würden das Land tragen. Aber auch sie spüren die wirtschaftliche Flaute, so wie diese Firma aus Baden-Württemberg.
Die Weltkugel hängt aus gutem Grund im Foyer des Kabelherstellers Lapp in Stuttgart. Das Familienunternehmen ist mittlerweile global unterwegs. Zum Glück, sagen sie hier, so habe man die schlechte wirtschaftliche Entwicklung deutlich abfedern können.
Die Lapp-Gruppe konnte dieses Jahr leider nicht wachsen. Das ist vor allem bedingt durch ein schwaches Europa und hier im Spezifischen die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz. Ausgleichen konnten wir einen Teil dessen durch das starke Wachstum in der Region Asien, wo wir gute Ergebnisse einfahren konnten.
Trotzdem bleibt in der Gesamtbilanz ein Umsatzrückgang. In Deutschland beobachtet die Firma eine Zurückhaltung in Sachen Investitionen. Dieses neuartige Gleichstromkabel etwa verkaufe sich hier schlecht, denn in Deutschland sei der Standard immer noch Wechselstrom. Unternehmen müssten in Infrastruktur investieren, dann könnten sie mit dem neuen Kabel sogar Strom sparen. Wie raus aus der Krise? Neben Maßnahmen wie Bürokratieabbau fordert Unternehmer Lapp auch ein positiveres Denken in Deutschland.
Das wäre, glaube ich, eine wichtige Sache. Wir versuchen uns immer in den negativen Dingen festzuhalten. Und das müsste natürlich politisch auch unterstützt werden. Einmal durch eine klare, nach vorne gerichtete, positive Kultur, auch arbeiten wollen beispielsweise und nicht nur kritisieren.
Bei Lapp glauben sie daran, dass es bald wieder bergauf geht. Trotz Umsatzrückgangs hält das Unternehmen deshalb auch an geplanten millionenschweren Investitionen am Standort Deutschland fest.
In Leipzig wird heute ein Schlüsselmoment in der neuen deutschen Geschichte gefeiert. Auf den Tag genau vor 35 Jahren waren dort 70.000 Menschen friedlich gegen das DDR-Regime auf die Straße gegangen. Ihre Botschaft, wir sind das Volk, löste auch andernorts Massenproteste aus und gilt als Wendepunkt auf dem Weg zum Fall der Mauer. Beim Festakt in Leipzig würdigte Bundeskanzler Scholz heute den Mut der Demonstranten. Sie hätten Weltgeschichte geschrieben.
Sie läuteten am 9. Oktober 1989 das Ende der DDR ein. Mehr als 70.000 Menschen demonstrierten in Leipzig für Freiheits- und Bürgerrechte. Diese Bilder machten damals Siegbert Schäfke und sein Freund Aram Radomski heimlich. Sie schmuggelten die Aufnahmen zum Westfernsehen in Berlin.
Wir wollten beweisen, das ist eine friedliche Demonstration mit Zehntausenden von Menschen, dass sie denn so groß geworden ist, noch besser und vor allen Dingen, dass es vorangeht, dass sich was bewegt, dass sich die Leute auf die Straße trauen, mit den Füßen abstimmen.
Heute nun, 35 Jahre später, ein großer Festakt im Leipziger Gewandhaus. Bundeskanzler Scholz spricht in seiner Rede von Respekt für die Menschen, die damals auf die Straße gingen.
Deutlich weiter zurück. Der 9. Oktober 1989 hat die Welt verändert. Die mutigen Bürgerinnen und Bürger in Leipzig haben an diesem Tag die Welt verändert.
Mahnende Worte gibt es zum Thema Rechtsextremismus. Unter anderem, weil sich der antisemitische Anschlag von Halle heute zum 5. Mal jährt. Für viele auch deshalb kein ausschließlicher Festtag.
Ich weiß, heute ist ein Tag, an dem wir uns freuen sollten. Heute ist ein Tag, an dem wir feiern sollten. Aber man sollte eben auch daran erinnern, dass einige Dinge im Argen liegen und dass wir uns um Sachen kümmern sollten, dass sowas nicht wieder passiert.
Der 9. Oktober 1989 hat gezeigt, wie Demokratie und Freiheit friedlich errungen werden konnten.
Mit Glockengeläut ist heute in Halle an den Anschlag auf die Synagoge vor 5 Jahren erinnert worden. Ein bewaffneter Rechtsextremist hatte am höchsten jüdischen Feiertag versucht, das Gotteshaus zu stürmen, scheiterte aber an der massiven Tür. Kurz danach erschoss er eine Passantin und einen jungen Mann. Bundespräsident Steinmeier und Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff gedachten der Opfer. Steinmeier bekräftigte dabei, die Menschen in Deutschland müssten gemeinsam gegen Antisemitismus und Rassismus vorgehen. Die Begrüßung war freundlich, die Stimmung aufgeladen. Im EU-Parlament in Straßburg sind heute 2 Visionen für Europa aufeinandergeprallt. Ungarns Regierungschef Orbán hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne und deshalb seine Ziele für die Gemeinschaft skizziert. Weniger Klimapolitik, kein Nein zu russischem Öl und Gas sowie Asylverfahren in Drittstaaten. Es sind ganz andere Vorstellungen als die von Kommissionspräsidentin von der Leyen und vielen Abgeordneten. Das wurde heute nicht nur in den Reden deutlich.
Der Protest mancher Abgeordneter beginnt schon vor der Sitzung. Protest gegen Viktor Orbán, der die EU nach seinen Vorstellungen verändern will. Beispiel Migration. Asylverfahren nur außerhalb der EU. Das ist gegen die gemeinsamen Beschlüsse. Ohne Hotspots außerhalb können wir die Europäer nicht vor illegaler Migration verteidigen. Wenn wir jemanden erst einmal reinlassen, können wir ihn nie wieder heimschicken. Kommissionspräsidentin von der Leyen hört zu und reagiert ungewöhnlich scharf. Ein Vorwurf unter anderem, ungarische Behörden hätten verurteilte Schlepper vor Ende ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen. Das ist kein Kampf gegen illegale Migration. Das beschützt nicht unsere Union. So wirft man nur die Probleme über den Zaun des Nachbarn. Gleich zu Beginn der Präsidentschaft hatte Orbán mit einer selbsternannten Friedensmission den Rest der EU gegen sich aufgebracht. Sie sind Knecht eines brutalen und gefährlichen Diktators, Wladimir Putin. Die Kritik massiv. Korruption, Missbrauch von EU-Geld. Orbán nennt das linke Lügen. Unterstützung von rechts außen. Statt einer Hasskampagne müssen wir uns auf europäischen Frieden, Sicherheit und Wohlstand konzentrieren.
Es geht um Grundsätzliches. Welche Vorstellung von Europa setzt sich durch? Viktor Orbán ist mit seinen Ideen nicht völlig isoliert. Er hat Unterstützer nicht nur hier im Parlament, sondern zum Beispiel auch in den Niederlanden oder Österreich.
Nicht einmal 2 Wochen ist es her, dass Hurricane Helene in Florida auf Land traf, massive Schäden anrichtete und viele Menschen das Leben kostete. Jetzt kommt dort der nächste, voraussichtlich noch stärkere Hurrikan. Die Menschen haben nur noch wenige Stunden, um ihre Häuser zu verbarrikadieren und die gefährdete Region zu verlassen. Am späten Abend Ortszeit soll Hurrikan Milton auf die Westküste Floridas treffen. Entlang von mehr als 480 Kilometern Küstenlinie sollen die Menschen ihre Häuser verlassen.
Sarasota County has issued an evacuation for your area.
Es ist die letzte Warnung. Wer jetzt nicht geht, riskiert sein Leben. Die Ausläufer von Milton sind bereits zu spüren. Millionen Menschen haben die Region schon verlassen. An Tankstellen wird das Benzin knapp. Auch Tom Potter und seine Familie haben eingepackt. Dabei haben sie noch nicht einmal die Trümmer von Hurricane Helene weggeräumt. Der Gedanke, dass dieser Sturm jetzt alles wegnimmt, macht mir Angst. Milton ist einer der stärksten Atlantik-Hurricanes aller Zeiten. Und bereits der zweite binnen zwei Wochen. Die kurze Abfolge dieser beiden Hurricanes ist sinnbildlich für das, was uns in Zukunft erwartet. Durch den Klimawandel könnten öfter solche Ereignisse direkt hintereinander dasselbe Gebiet heimsuchen. Jedes zerstörerischer, mit wirklich katastrophalen Auswirkungen. Helfer versuchen, so viele Trümmer von Hurricane Helene wie möglich wegzuräumen. Denn die könnten im neuen Sturm zu Geschossen werden. Eine weitere große Gefahr, Sturmfluten von mehr als 3 Metern Höhe. Dieser Sturm ist schlimmer als alles zuvor. Und während man sich vor dem Wind verstecken kann, hat man beim Wasser keine Chance. Das Wasser tötet Menschen. Am Morgen fegte ein erster Tornado über Land. Vorbote für das, was kommt. In der Nacht soll Milton auf die Westküste treffen.
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an 3 Proteinforscher. Zu einer Hälfte an den US-amerikanischen Biochemiker David Baker. Er habe die nahezu unmögliche Leistung vollbracht, völlig neue Arten von Proteinen zu bauen, erklärte das Nobelpreiskomitee. Zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und den US-Amerikaner John Jumper. Sie erhalten den Preis für die Vorhersage von Proteinstrukturen mithilfe künstlicher Intelligenz.
Sie stecken in jeder Zelle unseres Körpers. Proteine sind wie winzige Maschinen. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass sich unsere Muskeln, wie hier beim Tanzen, bewegen. Ihre Struktur ist komplex und es gibt fast 200 Millionen bekannte Varianten. Sie alle zu entschlüsseln, galt lange als unmöglich. John Jumper und Demis Hassabis gelang es trotzdem, den Code zu knacken. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Damit konnten sie fast auf einen Schlag das Geheimnis aller Proteinstrukturen lüften.
Alles, was Biologie, Biomedizin, Medizin nicht tun konnte, weil man nicht wusste, wie diese Proteine aussehen, über Nacht kann man plötzlich damit arbeiten. So, das ist ein Riesendurchbruch, der sofort einen sehr große Auswirkungen gehabt hat.
Denn wer die Struktur von Proteinen durchschaut, kann sie gezielt nachbauen. Ihm gelang das bereits vor 20 Jahren. Der US-Amerikaner David Baker und sein Team produzieren seitdem völlig neue Proteine, die zum Beispiel für Medikamente und Impfstoffe genutzt werden können. In der Medizin gibt es dadurch fantastische Aussichten für die Herstellung besserer Medikamente, die intelligenter sind und zur richtigen Zeit wirken, und noch wirkungsvollere Impfstoffe. Das Nobelkomitee in Stockholm teilte das Preisgeld in Höhe von knapp 1 Million Euro. Eine Hälfte geht an Baker, die andere an Hassabis und Jumper.
Jürgen Klopp kehrt ins Fußballgeschäft zurück, allerdings nicht als Trainer. Vom kommenden Jahr an wird er globaler Fußballchef von Red Bull. Dabei wird Klopp für die strategische Ausrichtung der internationalen Fußballvereine zuständig sein. Im Sommer hatte er nach 9 Jahren seinen Trainerposten beim FC Liverpool aufgegeben und angekündigt, 1 Jahr lang kein neues Traineramt übernehmen zu wollen.
Egal ob Mainz, Dortmund oder Liverpool, bei all diesen Traditionsvereinen hat Jürgen Klopp Legendenstatus, gilt als beliebtester Trainer Deutschlands, einer auf Augenhöhe.
I'm the normal one.
Nach seiner Zeit in Liverpool erstmal Trainerpause, doch heute die Überraschung. Jürgen Klopp wird ab Januar für den Getränkehersteller Red Bull als sogenannter Head of Global Soccer arbeiten. Auf Instagram erklärt Klopp:
Ich liebe den Fußball und ich liebe es zu arbeiten. Und Red Bull gibt mir dafür die perfekte Plattform. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe.
Seine Aufgabe? Netzwerken und die Red Bull Fußballclubs wie beispielsweise RB Leipzig weiterentwickeln. Ein Club, der gerade bei Fans von traditionell gewachsenen Vereinen kritisch gesehen wird.
Haben Sie in Ihrem ganzen Konsortium wenigstens jetzt mal einen vernünftigen rumhängen? Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, tut mir leid. Also muss ich verarbeiten erstmal.
Ich fand es ganz schrecklich, weil ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen da schaut, wie er jetzt noch bis zur Rente irgendwie durchhalten kann. Und man fühlt sich schon so ein bisschen verraten.
Also für uns Dortmunder ist das natürlich enttäuschend, das muss man schon sagen. Wir haben ja nicht gerade eine Fanfreundschaft mit den Dosensportvereinen.
Vor 8 Tagen hat Klopp das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der Bundespräsident lobte, dass Klopp in der Lage sei, zu verändern und zu gestalten. Ab 2025 will er diese Fähigkeiten bei Red Bull einsetzen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. Oktober.
Ein Sturmtief bringt uns ergiebigen, mancherorts unwetterartigen Dauerregen. Sturmgefahr besteht vor allem im Süden Deutschlands. In der Nordwesthälfte kann der Dauerregen lokal für Überflutungen sorgen. In der Südosthälfte bleibt es heute Nacht dagegen meist trocken. Auch am Tag erst viele Wolken und immer wieder nass, auch einzelne Gewitter sind dabei. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne etwas häufiger und der stürmische Wind, der auf den höheren Bergen auch Orkanstärke erreichen kann, lässt im Laufe des Tages nach. Heute Nacht im Osten oft um 15, in der Eifel unter 10 Grad. Dort morgen knapp über 10, an Oder und Neiße um 20 Grad. Freitag vielerorts freundlicher, aber kühler, im Süden und an den Küsten noch einzelne Schauer. Am Wochenende wieder wärmer, wobei es am Samstag recht freundlich, am Sonntag wieder wechselhafter wird.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Julia Nihari-Kazen geht es um die Vorbereitungen auf den Hurrikan Milton in Florida und um die Frage, warum sich extreme Wetterlagen häufen. Außerdem zeigen wir, warum eine Jugendwerkstatt für Fachkräfte so erfolgreich ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.